Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 76.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
Und dieses Mal sind wir monothematisch unterwegs, denn die erste große Landesrundfahrt des Jahres steht an der Giro d'Italia. Nur kurz vorweg, dieser Podcast ist aufgezeichnet worden einen Tag nach der Teampräsentation und einen Tag vor dem Start dieser Rundfahrt in Turin. Carsten, wie sind die Beine?
Oh, meine Beine sind gut. Hallo erstmal. Ja, meine Beine sind super gut. Ich war 3 Wochen jetzt im Trainingslager, Höhentrainingslager, versteht sich mittlerweile von selbst. Und ich bin in Form, muss ich sagen. Ich freue mich auf diese 3 Wochen. Giro d'Italia, wir haben ja gestern die Teampräsentation gesehen. Und du bist ja alleine schon bei der Musik im Hintergrund, als die Mannschaften präsentiert worden sind, ein bisschen ausgeflippt. Und das werden hoffentlich auch die Zuschauer, die Zuhörer der Windkante, ja, und die Zuschauer von Eurosport zum Beispiel in den nächsten 3 Wochen, wenn wir den Giro d'Italia täglich präsentieren.
Ja, so richtig losgegangen ist es ja noch nicht, aber ich fand das schon recht stimmungsvoll, diese Teampräsentation da vor der Kulisse des Castellos. Also das hatte schon was gehabt, und dann mit diesem Sinfonieorchester fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Es muss nicht immer gleich das ganz dicke Fass aufgemacht werden, was so Eröffnungsfeiern anbelangt. Das war so ein bescheidener Rahmen und trotzdem ziemlich stimmungsvoll. Also hat Laune gemacht, fand ich. Und ich denke, die nächsten 3 Wochen werden es auch tun. Jetzt muss halt auch nur noch das Wetter mitspielen, ne? Also Mai und Italien. Gehen wir schon in den Bergen, kann auch gerne nochmal Schnee liegen, ne?
Ja, wir sind ja nicht nur im flachen Terrain unterwegs, wir haben ja ein paar Hügel, ein paar Berge. Mit 2240 Metern haben wir das Dach des diesjährigen Giro d'Italia auf dem Pordoi-Pass, ist das, ne? Und da kann es schon kalt werden, gerade zu dieser Jahreszeit. Und dort unten sind wir dann erst so ab dem, sag mal so, ab dem 21., 20. Mai geht es richtig zur Sache, da wird der Giro d'Italia auch entsprechend schwer werden.
Ja, um die Bergwertung zusammenzufassen, du hast es gesagt, Cima Coppi, Passo Pardoi, dann aber 12 Berge der ersten Kategorie, 9 der zweiten, so wird ein Schuh raus, 11 der dritten und nochmal 11 der vierten, also es gibt genügend Bergpunkte zu gewinnen in diesem Jahr auf diesen 21 Etappen, fast 3500 Kilometer insgesamt mit 47.000 Höhenmetern auf diesen 21 Tagen verteilt, los geht also in Turin und man kommt an in Mailand, dort wo dann demnächst auch die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 ist, Mailand und Cortina. Und man nutzt ja auch solche Sportanlässe wie zum Beispiel den Giro d'Italia, um dafür ja auch noch einmal Werbung zu machen. Denn bis dahin, so hofft man, hat man das mit Corona ja auch im Griff. Apropos Corona, es ist 2 Tage vor der Teampräsentation dann ein kollektiver Test gemacht worden. Ja, einer ist durchgerasselt, Alessandro Tonelli vom Team Bardiani CSF, der musste ersetzt werden. Aber ansonsten alle Lichter auf grün.
Ja, alle Lichter auf grün für die restlichen Fahrer. Das sind unterm Strich dann diese 23 Mannschaften, die wir haben, 176 Fahrer und einer, der eben neu im Team jetzt unter Vertrag genommen wurde, beziehungsweise an den Start des Giro d'Italia gehen darf nach diesem positiven Test. Das ist Filippo Zanna, 22 Jahre. Der war schon einmal dabei im vergangenen Jahr, ist also ein zweiter Giro d'Italia, den er jetzt bestreiten darf im Trikot der Bardiani CSF-Mannschaft. Und damit wird das hoffentlich auch alles gewesen sein, was Corona betrifft, Marc. Hofft man nicht, dass die ein oder andere Mannschaft noch im Laufe der nächsten 3 Wochen den Giro d'Italia verlassen muss, aufgrund positiver Corona-Fälle. Das hatten wir ja gerade in den letzten Wochen, Monaten einige Male mitbekommen. Auch im letzten Jahr war das einige Male der Fall, dass eben Rennfahrer bzw. Mannschaften dann ein Starterfeld räumen mussten.
Ja, das hoffen wir mal nicht, dass das Ganze sportlich dann auch geklärt wird. Das hoffen wir dann dagegen schon. Wir müssen uns mal mit der einen oder anderen Mannschaft auseinandersetzen. Wir werden jetzt hier nicht jede Mannschaft sezieren. Aber fangen wir mal an mit der Nummer 1, Ineos Grenadiers und Egan Bernal. Egan Bernal, der wäre ja auch gerne die Tour auf die Alps gefahren, der Rücken hat da nicht so wirklich mitgemacht, hat er das also sein lassen, hat keine richtige Vorbereitung und wird jetzt den Giro d'Italia in Angriff nehmen. Gestern bei der Teampräsentation im Interview doch sehr bescheiden gewesen, ich glaube, das ist der Sache auch angemessen. Egan Bernal, was machen wir mit dem?
Du, gute Frage, was machen wir mit dem? Ich würde ihn trotzdem als einen der Top-Favoriten einstufen. Ich denke mal, er hat im Höhentrainingslager eine gute Vorbereitung gehabt, ist wirklich topfit. Und ich fand gestern dort in diesem kurzen Interview, es wurden ja nur zwei, drei Fahrer ans Mikrofon gerufen, war er locker drauf, war entspannt. Klar, die Beine, ob die das dann auch wirklich im Hochgebirge in der traditionell schweren letzten Woche beim Giro d'Italia so mitbringen, das werden wir sehen. Aber ich glaube, dass Egan Bernal mit einer tollen Form an den Start der Italien-Rundfahrt geht. Das Streckenprofil mit wenig Zeitfahrkilometern sollte ihm auch liegen. Also was spricht dagegen, dass er am Ende auf dem Podium steht und vielleicht sogar als nächster kolumbianischer Rennfahrer nach Nairo Quintana den Giro d'Italia gewinnt?
Ja, ja, jetzt sind wir ja schon flockig dabei zu sagen, wem was wie taugen sollte. Wen nehmen wir da auch mit rein ins Boot? Wir haben ja einen Simon Yates gesehen, der bei der Tour of the Alps alles in Sack und Asche gefahren hat, wo wir noch so gedacht haben, oh, wer will den denn schlagen? Also der hat ja nun ziemlich früh auch schon immer an den vorletzten Bergwertungen die Konkurrenz von ihren Helfern isoliert gehabt und hat dann eigentlich Jojo mit dem Rest der Leader gespielt, wo man echt dachte, also der hat immer eine Antwort parat und er war derjenige, der im Angriff war. Es waren ja nicht die anderen, die versucht haben, ihn aus den Latschen zu fahren, sondern er war derjenige, der gesagt hat, so und jetzt fängt der Tanz hier an, tanzt ihr mit, wer gerne mit möchte, kann es machen, wer nicht, der bleibt halt stehen. Und am Ende war eben Simon Yates der große Sieger und ich habe gedacht, boah, wenn der das beim Giro d'Italia so zeigt, aber Giro d'Italia und Simon Yates, da ist ja noch die mentale Komponente, die da reinspielt.
Das ist der Punkt. Denkt mal an den Giro d'Italia 2018, diese damals drittletzte Etappe, der 19. Abschnitt. Dort war nicht nur Christopher Froome ein überragender Etappensieger nach Bardonecchia, sondern hat sich eben dort auch dieses rosa Trikot von Simon Yates sichern können, der zwar damals eine Etappe, ja, man kann schon fast sagen, nach der anderen gewonnen hat, aber den Giro d'Italia als 21. beendete. Also von Platz 1 auf 21 und das damals mit einem Rückstand. Wie viel waren es? Stunde 15 oder sowas. Ein Riesenrückstand am Ende dieser Rundfahrt. Und da bin ich mir genau an diesem Punkt eben nicht wirklich sicher, Marc, ob Simon jetzt das durchziehen kann bis zum Ende dieser Italien-Rundfahrt. Okay, werden jetzt einige Zuhörer sagen, der hat doch dann ein paar Wochen später noch die Spanien-Rundfahrt gewonnen. Keine Frage, vollkommen richtig. Aber da gibt es eben auch noch den einen oder anderen Unterschied zwischen Giro d'Italia und Spanien-Rundfahrt. Der Giro ist sicherlich brutal schwer und ob es hinten raus reichen wird, werden wir sehen. Aber ich gebe dir insofern recht, dass eben der Brite Simon Yates der einzige aus diesem kleinen, aber feinen Kreis der Favoriten bei der 104. Italien-Rundfahrt ist, der sich optimal vorbereiten konnte. Und das haben eben auch die letzten Ergebnisse bewiesen. Du hast ja schon die letzten Rennen angesprochen. Tour of the Alps, überragender Etappensieger in Feichten im Kaunertal und dann eben auch Sieger dieser Rundfahrt. Das war schon eine ordentliche Nummer. Und jetzt hoffen wir, dass er gut durchkommt.
Ja, und ich muss auf einen anderen großen Namen zu sprechen kommen, der ja so ein bisschen der fast schon Lucky Loser ist. Also Vincenzo Nibali mit seiner schweren Verletzung wollte diesen Giro d'Italia jetzt auch im fortgeschrittenen Alter gerne noch einmal gewinnen. Dann kam eben diese üble Verletzung dazu. Man hat dann alles getan, schnell in der Reha, um ihn fit zu bekommen. Dann gab es so eine schicke Carbon-Manschette, damit das alles stabilisiert wird. Jetzt ist Vincenzo Nibali mit dabei, nur stellt sich die Frage, wie fit ist der denn wirklich? Ich komme mal auf eine andere Sportart, auf Skilanglauf und da hatten wir einen vergleichbaren Fall mit Natalia Neprejeva gehabt. Die hatte sich im Weltcup von Falun das Handgelenk gebrochen, 3 Wochen später dann eben die nordischen Skiweltmeisterschaften. Man hat sie irgendwie fit bekommen, sie war dann auch da, aber unter ferner Liefen, sodass man gedacht hat, wie viel Sinn hat das jetzt eigentlich gemacht, vor allem mit dem Blick auf die Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Winter. Jetzt hat Vincenzo Nibali irgendwie so ein bisschen das gleiche Problem. Ja, jetzt kommt er aus dieser Verletzung heraus. So richtig 100% wird der nicht sein. Und dann wird sich das sicherlich auch in den Bergen bemerkbar machen. Wie viel Sinn macht das jetzt auf Biegen und Brechen? Und ich denke, der hat doch auch noch mal Bock auf Olympia, oder wie sieht das aus?
Ja, denke ich schon, du. Aber auf der einen Seite muss ich erstmal sagen, ich persönlich finde es klasse, dass Nibali mit 36 Jahren an den Start geht. Er hat es ja auch gestern bei dieser Teampräsentation angesprochen. Das ist für ihn schon ein Highlight. Vormachen, beweisen muss er sich eigentlich auch nichts mehr. Er hat die Spanien-Rundfahrt gewonnen, zweimal den Giro d'Italia. Und er hat eben auch bei der Tour de France 2014 ganz oben auf dem Podium gestanden. Also da ist er, denke ich mal, relativ gut durch für Nibali. ist es eine Ehrensache, bei diesem Giro d'Italia an den Start zu gehen. Und was die Hand, dieses Handgelenk dann am Ende wirklich aushält, werden wir sehen. Vielleicht gibt es ja in den nächsten Tagen, in der ersten Woche, Mitte der ersten Woche beim Giro d'Italia schon die ersten Anzeichen, ob es gut läuft beim Hai von Messina oder ob er sich dann am Ende auf Etappensiege konzentrieren wird. Und wenn dann vielleicht mal noch der ein oder andere, in dem Fall der 8. oder 9. Etappensieg beim Giro d'Italia dabei herauskommt, da hat er und seine Mannschaft Trek-Segafredo sicherlich auch nichts dagegen.
Ein anderer, der sein Debüt feiert und ja auch eigentlich noch am Anfang seiner Karriere steht, ist Remco Evenepoel. Wir haben es eigentlich ausgerechnet, es müssten 9 Monate gewesen sein. Er sagte gestern bei der Teampräsentation, 10 Monate Auszeit sind es gewesen. Sei es drum, eine lange, lange Auszeit. Der ist noch nie eine 3-wöchige Landesrundfahrt gefahren, kommt aus dieser schweren Verletzung von der Lombardei-Rundfahrt raus, hat überhaupt noch gar kein Rennen bestritten seitdem und will jetzt hier gleich durchstarten. Wie viel Wahnsinn ist denn das eigentlich?
Tja, der ist 21 Jahre. Vielleicht ist man in dem Alter so wahnsinnig. Keine Ahnung. Nee, du, ich finde es auch Wahnsinn und bin absolut gespannt, ob er das durchstehen wird, ob er diese 3 Wochen Giro d'Italia wirklich überleben wird, ob er die Rundfahrt zu Ende fahren wird. Aber auch da, weißt du, ist es ja so, er hat gestern gesagt, wir denken Tag für Tag, der wird sich das Zeitfahren mal so ein bisschen angucken. Ist er ein super Zeitfahrer, hat er schon oft genug gezeigt. Und dann geht es Tag für Tag weiter. Der muss ja auch in der ersten Woche noch nicht ganz oben sein. Und daher glaube ich, Marc, dass diese ersten paar Tage, 4. Etappentag beim Giro wird schon etwas anspruchsvoller, weil es dort so eine kleine Bergankunft gibt. Aber er wird versuchen, dabei zu bleiben, keine Zeit zu verlieren in der ersten Woche, vielleicht auch in 1,5 Wochen. Und dann läuft es möglicherweise auch von Tag zu Tag besser. Aber man muss sich das nochmal vorstellen, dieser Giro d'Italia, das läuft also über 3 Wochen. Wir haben fast 3.500 Kilometer. Und wenn dann einer kommt, der am 15. August des vergangenen Jahres sein letztes Rennen bestritten hat, ja, und die dann noch gewinnt, diese Italien-Rundfahrt, dann ist das wirklich etwas Besonderes. Aber ich glaube nicht dran, dass er sie gewinnen wird, diesen Giro d'Italia.
Ja, bleiben wir mal bei den ganz jungen Burschen. Es sind ja viele junge Fahrer diesmal mit dabei. Der jüngste ist der Ukrainer Andriy Ponomar vom Team Androni Giocattoli Sidamec. Und der wird diese Rundfahrt eben auch in Angriff nehmen. Die Mannschaft, die ja nur reingerutscht ist, weil Vini Zabor aufgrund der beiden Dopingfälle die Wildcard zunächst auch freiwillig zurückgegeben hatte, dann ja später auch für 30 Tage gesperrt wurde. 18 Jahre, boah, so eine 3-wöchige Landesrundfahrt. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe der Windkante mit Ralf Grabsch gesprochen gehabt und was mir da hängen geblieben ist, das war ganz interessant, was er sagte, dass er es schon auch diesen jungen Fahrern zutraut, eben diese U23-Kategorie zu überspringen. Allerdings, sagt er, wird sich das im weiteren Verlauf der Karriere nachhaltig negativ auswirken, denn es fehlen eben 2 Jahre, wo man sich eben national erstmal austoben kann und eine Menge lernt, dann auch 2 Jahre international in diesem U23-Bereich, bevor man dann eigentlich mehr oder minder Profi wird. Jetzt ist ja dieser Ukrainer nicht der Einzige. Wir haben das ja eben, wir haben über Evenepoel gesprochen, der hat ja auch die U23-Kategorie geflissentlich übersprungen. Marco Brenner, können wir noch ganz viele andere nennen. Das scheint im Moment echt Trend zu sein, oder?
Ja, das scheint schon irgendwo Trend zu sein und ich stimme dem Bundestrainer da auch absolut zu, wenn Ralf Grabsch sagt, der sieht das schwierig in der Entwicklung dieser Rennfahrer. Aber da gibt es ja noch keine Langzeitstudien, ich möchte mal so sagen. Da muss man vielleicht auch erst mal 2, 3, 4, 5 Jahre warten, ganz genau beobachten, was aus diesen jungen Rennfahrern wird. Und dann kann man sagen, ob das wirklich gut ist oder schlecht. Positiv ist sicherlich die Tatsache, dass alle Mannschaften, das hat eben Ralf Grabsch auch in der letzten Episode der Windkante gesagt, einen Trainer haben, spezielle Trainer für diese jungen Rennfahrer, die sie dann ganz genau auch beobachten. Und wenn Ponomar zum Beispiel jetzt beim Giro d'Italia einfach nur mal mitfährt, wenn er da nicht wirklich extrem große Aufgaben für die Mannschaft übernehmen muss, dann kommt er da vielleicht sogar gut durch und kommt am Ende dieser 3 Wochen in Mailand an. Wer weiß.
Es wäre zu hoffen für den Ukrainer, dass er es denn dann schafft. Eine andere Mannschaft, die es definitiv schaffen möchte und auch Debüt feiert, ist Eolo Cometa, Mannschaft von Alberto und Fran Contador sowie Ivan Basso. Eine Mannschaft, die jetzt nicht nur aus Kindern besteht, sondern das sind ja Fahrer, die sind ja von anderen zum Teil italienischen Zweitligisten rübergewechselt zu dieser Mannschaft, dann auch schon Erfahrung haben, auch schon Grand Tours gefahren sind. Aber die Mannschaft als solche hat zum allerersten Mal eine Wildcard bekommen. Ich finde das generell ein extrem spannendes Projekt, was Alberto Contador mit seinem Bruder da angeschoben hat.
Finde ich auch. können wir gleich noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich will noch mal ganz kurz auf die Jungen zurückkommen. Marc, wenn wir schon über Ponomar und Evenepoel sprechen, Mauro Schmidt aus der Kubeka Astros-Mannschaft, das ist ein Schweizer, er ist der drittjüngste beim diesjährigen Giro d'Italia, 21 Tage und 150 Tage alt, also auch einer der Jungen. Dazu kommt dann etwas weiter unten, demnach etwas älter, der Cottbuser Max Kanter vom deutschen Team DSM. Er ist 23 Jahre alt und hat ja letztes Jahr bei der Spanien-Rundfahrt schon gezeigt, da war er zweimal Etappendritter, dass er ein starker Sprinter ist. Auf ihn wird man auch in diesem Jahr setzen. Und dieser Mauro Schmidt, da komme ich nochmal kurz auf den Eidgenossen zu sprechen, er bestreitet seine erste Landesrundfahrt über 3 Wochen. Ja, und jetzt können wir weitermachen mit Eolo, der Mannschaft von Basso und Alberto Contador.
Ja, insgesamt finde ich das ein sehr spannendes Projekt, was man da auf die Beine gestellt hat. Und die wollen ja auch gleich durchstarten. Das sind ja auch so diese verschiedenen Philosophien der Mannschaften. Israels Startup Nation haben wir ja erlebt als Zweitdivisionär, die aber auch schon damals gesagt haben, wir wollen ganz klar rein, nicht nur in die World Tour, sondern auch in die Weltspitze. Und man hat ja jetzt sich auch eine Mannschaft zusammengesammelt. In diesem Fall ist es jetzt Dan Martin, der hier der Kapitän beim Giro d'Italia ist, die sich schon wirklich sehen lassen kann, auch von den Namen her, auch wenn sich Chris Froome da doch sehr, sehr schwer tut in diesen Tagen. Mir schon ein bisschen leid getan, auch bei den letzten Auftritten, den Vorbereitungsrundfahrten, tja, auf diese Grand Tour-Saison. Aber zurückzukommen auf Eolo Cometa, das ist eben eine Mannschaft, die sagt, wir wollen nicht lange zweite Liga sein. Wir wollen auch rein in die World Tour, ohne jetzt aber offen zu lassen, wo soll es denn dann in der World Tour hingehen? Gehen wir den Weg der Israel Startup Nation oder wohin soll es denn dann eigentlich gehen? Oder will man einfach nur eine Mannschaft sein, die dabei ist? Andere, die machen das ja ein bisschen eleganter. Alpecin Phoenix ist ja jetzt auch mit dabei, weil man sich ja eben diese Wildcards besorgt hat als beste Mannschaft der zweiten Liga und war ja da auch noch punktemäßig vor vielen World Tour Mannschaften gewesen im Team Ranking. Die sagen, nö, wir bleiben mal schön zweite Liga, ist günstiger, dafür wuppen wir da alles weg und dann sind wir im nächsten Jahr bei den großen Dingern aber mit dabei.
Ja, das hat ja Alberto Contador und eben Ivan Basso in den letzten Jahren auch gemacht. Dieses Eolo Cometa Team kommt ja ursprünglich aus dem Nachwuchsbereich der Trek-Segafredo Fredo-Mannschaft Polartec Cometa, so der Name noch im Jahr 2018. Dann ging es mit anderen Sponsoren ein bisschen aufwärts. Man hat da auch den Kader dieser Mannschaft vergrößert. Damals waren es, glaube ich, 11, 12 Fahrer. Zwischenzeitlich haben sie 20 Fahrer unter Vertrag. Insofern sind ältere Fahrer dazugekommen, sind ich sage mal ganz vorsichtig, auch etwas bessere, leistungsstärkere Fahrer dazugekommen. Das ist wahrscheinlich der etwas bessere Ausdruck. Und dann muss man gucken, wie die sich jetzt umsetzen können. Und Alberto und eben auch Ivan, die werden das Ziel haben, zur World Tour zu gehören, um dann vielleicht auch mal solche großen Rennen mitzugestalten, vielleicht sogar den Sieger zu stellen. Ich traue es hinzu, warum denn nicht? Weißt du, wenn du so ein Unternehmen wie Eolo, ein Kommunikationsunternehmen dabei hast, dann ist vielleicht auf der anderen Seite auch genügend Schotter da, dass man solche Mannschaften dann finanzieren kann, aufbauen kann. Aber auch da haben wir in den letzten Jahren gelernt, Marc, dass das wirklich viel Zeit, einige Jahre in Anspruch nimmt, dass es eben nicht einfach so mit einem Fingerschnips funktioniert. Du hast über Startup Nation gesprochen, über das Team von Daniel Martin und Matthias Brändle, die hier beim Giro d'Italia dabei sind. Auch da läuft der Prozess immer noch. Man kann eben nicht einfach einen viermaligen Tour de France-Sieger kaufen und sagen, jetzt sind wir da und gewinnen auch den Giro d'Italia oder die Tour de France.
Nee, das ist halt nicht so wie im Fußball, Geld schießt Tore, da gehört dann schon nochmal auch ein bisschen mehr dazu. Im Radsport sieht das alles ein bisschen anders aus, aber interessant, wie eben diese Herangehensweisen dieser verschiedenen Mannschaften sind. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, bei dem Alberto Contador, gut, ich meine, er kommt ja aus dem Radsport und er ist ja nun auch jemand, der eine Menge gewonnen hat, hat das so funktioniert? Und Fernando Alonso, der Landsmann, der schon eine ganze Weile versucht hat, irgendwelche Lizenzen zu ergattern, hat es immer noch nicht geschafft, obwohl er, glaube ich, noch nicht aufgegeben hat, dieses Ziel, eine Radsportmannschaft zu gründen mit einer spanischen Lizenz. Das sollte doch mal zum Alberto gehen. Können Sie doch unterhalten auf Spanisch.
Genau.
Erkundigen, wie das so funktioniert.
Gute Idee. Das sollen Sie machen. Du, wir haben ja nichts dagegen, wenn es noch eine Mannschaft gibt oder vielleicht da noch eins oben drauf kommt. Ist ja alles gut so. Sind wir doch sehr zufrieden, wenn es im Radsport nach wie vor sehr gut geht.
Ja, und vor allem in Spanien, ja. Wir haben ja jetzt nur Movistar als World Tour Mannschaft und dann muss man ja echt schon langsam anfangen zu suchen. Eolo Cometa hat ja eine italienische Lizenz, auch wenn die beiden Contadors hinter der ganzen Geschichte stehen, aber eigentlich offiziell ist es ja eine italienische Mannschaft.
Richtig, genau, ist eine italienische Mannschaft. Du hast, glaube ich, noch über Alpecin Phoenix gesprochen, ne? Ich komme gerade darauf, weil du über Italien sprichst. Der zweite Sponsor, Phoenix, das ist ein italienisches Unternehmen für, man kann sagen, Inneneinrichtungen. Alles, was mit der Inneneinrichtung eines Büros, einer Wohnung, eines Hauses zu tun hat, wird von Phoenix produziert. Die haben eben jetzt kurz vor dem Start des Giro d'Italia ihren Vertrag mit diesem Team, mit den Teamchefs nochmal verlängert. Also auch da sieht man, das scheint zu funktionieren. Letztes Jahr waren sie alle ein bisschen enttäuscht, weil ihm durch die Corona-Maßnahmen kaum Radrennen oder nicht viele Radrennen ausgetragen worden sind, aber jetzt sind sie wirklich guter Dinge, dass es dieses Jahr läuft und so sind auch die Sponsoren guter Dinge und verlängern ihre Verträge.
Gucken wir nochmal auf die Teampräsentation von gestern zurück. Wen hatten wir denn da noch alles im Interview gehabt? Unter anderem Filippo Ganna, ja, Filippo Ganna, der ein bisschen bei der Tour de Romandie im Zeitfahren die Flügel hängen gelassen hat, um es mal so auszudrücken. Ich war ja ganz erstaunt gewesen, dass er auf einmal nur noch Viertbester seiner eigenen Mannschaft war. Einer, der ein Zeitfahren nach dem nächsten gewonnen hat, dann hat er sich den WM-Titel geholt und danach alles, was kam, erschlagen. So, und auf einmal irgendwie ist so ein bisschen die Luft raus. Ja, es ist vielleicht auch so dieses olympische Flatter-Feeling, denn auf der Bahn will der ja auch noch zuschlagen. Und das hat ja nicht jeder gut verdaut, dass die Olympischen Spiele verlegt worden sind. Elia Viviani ist so ein Beispiel. Der ist jetzt auch mit beim Giro d'Italia mit dabei. Was ist mit Elia Viviani los? Macht ihm die Olympia-Verlegung zu schaffen? Fehlt dem der Mörkow? Was ist los mit dem Kerl?
Da kannst du suchen. Du wirst wahrscheinlich irgendwann bei Mörkow stehen bleiben, bei der König Quickstep. Denn wenn man darüber schaut zu dieser Mannschaft, nur mal ganz nebenbei, Sam Bennett hat wieder eine Etappe gewonnen bei der Algarve-Rundfahrt. Das Leader-Trikot wurde ihm abgenommen. Also wenn man dort bei der König Quickstep unter Vertrag ist, dann scheint es zu laufen. Viviani war dort, ist weggegangen zu Cofidis. Seitdem läuft es nicht. Ein Saisonsieg 2021. Aber mit dieser Mannschaft, die er hier beim Giro d'Italia dabei hat, mit Nathanael Behane, Nicola Edi zum Beispiel, Fabio Sabatini, sein Bruder Attilio ist mit dabei, glaube ich auch, dass es ganz schwer werden wird, dass er hier den nächsten Giro d'Italia-Etappensieg verzeichnen kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird nichts werden. Wobei, Peter Sagan ist ja schon eine bessere Nummer, 2 Saisonsiege. Da könnte ich mir vorstellen, weiß nicht, ob du, Marc, mir da widersprichst, dass er hier sicherlich auch wie im letzten Jahr mindestens eine Etappe gewinnen wird.
Also wenn ich mir die Mannschaft angucke, dann gefallen mir da eigentlich andere Fahrer wesentlich besser als Elia Viviani im Moment. Aber es ist vielleicht Heimatluft schnuppern tut auch ganz gut und beflügelt. Man weiß es ja nicht, wir hatten das ja bei Alexander Christoph auch gehabt. Da war in einigen Jahren nichts los mit dem und dann gewinnt er auf einmal in Veverem aus der kalten Hose heraus und danach lief's. Also man braucht vielleicht einmal nur, ich möchte nicht sagen Glück, aber diesen Erfolg. Und dann läuft das von ganz alleine. Apropos Alexander Christoph, der ist bei dieser Rundfahrt nicht mit dabei. Fernando Gaviria hat da beim Team Emirates den Vorzug bekommen. Auch hier, weil wir schon gerade über die Verletzten gesprochen haben, ist natürlich die Frage, wie gut wird der dann eben in den Sprints reinhalten können nach seinem Handgelenksbruch beim E3. Und das war ein komplizierter Bruch. Ich denke nicht, dass das gerade mal mit ein paar Küsschen auf das Handgelenk getan ist, dass das wieder heile wird. Also da gehen schon auch einige angeschlagen in diese 3 Wochen rein.
Ja, und was hältst du jetzt von Peter Sagan? Komm, Butter bei die Fische.
Peter Sagan hat mir natürlich zuletzt gut gefallen, vor allem bei seinem Etappenerfolg da bei der Tour de Romandie. Das war natürlich schon allerfeinste Sahne gewesen, ja. Mit der ganzen Erfahrung, mal ganz kurz, sich ein bisschen breiter gemacht, um es mal so auszudrücken. Er hätte da jetzt auf seinem Trikot etwas anderes gestanden, Akea Samsic. Ich weise da zum Beispiel auf einen sehr bärtigen Sprinter hin, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Dann hätte sehr wahrscheinlich...
Meinst du Nasser Bouhanni?
Peter Sagan war es okay gewesen, aber gut. Hat dann die Etappe gewonnen. Du weißt, wovon ich spreche, ne?
Ja, klar.
Gut, für die, die vielleicht mit dem Radsport es nicht so zu tun haben und uns aber trotzdem zuhören, ich spreche von Nasser Bouhanni. So, aber Peter Sagan, nee, mit aller Erfahrung das Ding da weggemacht, wo ich immer denke, ja, und wenn man ihn gerade schwach quatscht, dann ist er trotzdem wieder da, ne?
Ja, dann ist er da. Letztes Jahr Giro d'Italia, grandioser Etappensieg, jetzt eben die zwei Saisonsiege, könnte nicht besser laufen. Aber lass uns mal so, ja genau, bei Bora Hansgrohe bleiben zum Beispiel mit Emanuel Buchmann. Was glaubst du, kann er so wie bei der Tour de France 2019 auch hier beim Giro d'Italia ganz vorne dabei sein, Vierter werden, aufs Podium fahren? Ist das möglich? Sein österreichischer Teamkollege Felix Großschartner übrigens auch mit einer tollen Vorstellung bei der Tour of the Alps, dort Etappensieger gewesen am Ende in Riva del Garda, hat ja auch gesagt, er traut Emanuel einiges zu, wenn er die Form hat, wie eben bei der Tour de France 2019, sogar hier beim Giro aufs Podium zu fahren.
Tja, ich weiß nicht. Das ist bei Emanuel Buchmann ist es immer so, der fliegt auch gerne mal unter dem Radar daher, ne? Weil das auch so ein unaufgeregter Typ ist. Das ist halt eben nicht so jemand, der eben wie Peter Sagan auch permanent in den Schlagzeilen steht. Oder in Norwegen Alexander Kristoff, wenn der nur ein Piep sagt, dann tauchen da 20 Mikrofone auf. Bei Emanuel Buchmann habe ich immer so den Eindruck, durch seine ruhige Art und Weise geht da auch viel unter dem Radar her. Ja, zutrauen tue ich es eben. Aber ich denke, er wird auch großartige Hilfe eben von Felix Großschartner bekommen, denn du hast das von der Tour auf die Alps angesprochen. Das war ja nicht nur allein der Etappensieg. Er hat es ja bei den beiden Etappen davor ja auch probiert und war nah dran gewesen jedes Mal. Der Sieg auf der letzten Etappe war ja dann nur noch das Tüpfelchen obendrauf gewesen, wo ich gedacht habe, der Mann geht ja auch in der sagenhaften Form in diese Rundfahrt rein.
Ja, wenn ich dann sehe, wen sie sonst noch dabei haben, mit Daniel Oss als Kapitän de Route, sie haben Matteo Fabbro dabei, Maciej Botna, Cesare Benedetti, Giovanni Aleotti und eben dann noch Großschartner Buchmann sagen. Ich finde es eine tolle Aufstellung von Bora Hansgrohe beim Giro d'Italia. Hoffentlich klappt es, würde mich freuen mit einem weiteren Sieg, denn so viel haben sie ja dieses Jahr noch nicht gewonnen. Auch Pascal Ackermann fährt bei der Algarve-Rundfahrt immer noch seinem ersten Saisonsieg hinterher. Und wenn ich in dieser Startliste mal rüberblicke auf die zweite deutsche Mannschaft, auf das Team DSM, dann müssen wir, dürfen zum einen noch die Teamkollegen von Max Kanter erwähnen, das ist Nico Denz und Nikias Arndt, also aus deutscher Perspektive. Bei Nico Denz wird es so sein, dass er sich in den Dienst seiner Teamkollegen stellen wird. Wenn es klappt, war ja schon knapp dran, zweimal eine Etappe zu gewinnen, dann feiert er vielleicht dieses Jahr seinen ersten Giro d'Italia-Etappensieg. Nikias Arndt, er hat es ja schon geschafft, bei der Spanien-Rundfahrt und beim Giro d'Italia eine Etappe zu gewinnen. Und diese drei Deutschen werden dann auch ihren australischen Teamkollegen, den letztjährigen Zweiten in der Gesamtwertung, Jai Hindley, entsprechend unterstützen. Was hältst du von ihm? Glaubst du, das klappt mit einem Podium beim Giro?
Ohne denen was Böses zu wollen, aber ich glaube nicht. Ich will auch Jay Hindley nichts Böses, aber ich habe im letzten Jahr war sowieso alles ein bisschen anders gewesen, weil ja der Giro auch nicht in dem Kalender so lag, wo er da auch normalerweise hingehört und alles war so ein bisschen anders strukturiert und da war uns schon klar gewesen, aber auch den sportlichen Leitern, die das noch während des Lockdowns so artikuliert hatten, wir werden einige Namen auf Podesten sehen, die wir da sehr wahrscheinlich nicht immer sehen werden, es wird einige Überraschungen geben und dann habe ich so beim Giro d'Italia gedacht, gut, die Namen waren ja alle bekannt, aber so ein Podest wird es, glaube ich, nicht nochmal geben. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück, was auch ihn anbelangt.
Ja, muss ich dir unterm Strich vielleicht sogar ein bisschen recht geben. Dann haben wir noch so einen Alexander Vlasov, der letztes Jahr am zweiten, dritten Tag schon ausgestiegen war, im Trikot der Astana-Mannschaft. Wir haben Mikkel Landa, auch ein Kandidat fürs Podium. Glaubst du, der gewinnt sogar?
Mikkel Landa ist wie Frankreich versucht, die Tour de France zu gewinnen.
Oh, komm.
Immer irgendwie da und der Name ist ja nun auch nicht gerade Schall und Rauch, aber irgendwie irgendwas fehlt, so der letzte Schritt. Ja, das ist, das hatte Thomas Vöckler da noch gesagt, irgendwann wird er es noch erleben, dass Thibaut Pinot und Romain Bardet die Tour de France gewinnen. Ich wünsche dem Thomas Vöckler die Wiedergeburt seiner selbst, um das zu erleben. Dann in dem Leben wird das sicherlich nicht erleben. Und bei Mikkel Landa ist es auch so. Ja, die werden ein tolles Ergebnis schaffen, aber der Sieg, nein.
Wird schwierig, meinst du? Okay. Sie haben übrigens einen Schweizer dabei, das ist der 24-jährige Gino Mäder. Den hatten wir bei all den Eurosport-Übertragungen und GSN-Übertragungen in diesem Jahr auch schon mal im Bild gehabt. Und auch im letzten Jahr, da war er nämlich Vierter in der Nachwuchswertung der Spanien-Rundfahrt. Gino Mäder bestreitet also seine zweite Grand Tour, Vuelta im letzten Jahr und diesen Giro d'Italia in diesem Jahr.
Gut, dann haben wir über viele junge Fahrer ja schon jetzt in dieser Ausgabe der Windkante gesprochen. Lass uns doch mal über die etwas ältere Generation reden. Ich habe hier gerade schon einen Namen genannt, Thibaut Pinot. Der fehlt uns hier, denn der hat bei der Tour aus die Alps festgestellt, dass eben, da sind wir wieder beim Thema Rücken, der eben nicht mitmacht. Also werden wir keinen Thibaut Pinot bei dieser Rundfahrt erleben. Es gibt aber auch andere Herren, die schon fortgeschrittenen Alters sind, die hier durchaus in der Lage sind, auch den Jungen noch einmal zu zeigen, das Alter ist keine Schande.
Nee, mit Sicherheit nicht. Über einen haben wir ja schon gesprochen, das ist Nibali. Er ist in der Reihe der ältesten Fahrer an 13. Position gelistet. Dann gibt es noch den einen oder anderen, wie Domenico Pozzovivo zum Beispiel, auch im Trikot der Kubeka Astros-Mannschaft. Wir hatten vorhin über seine Teamkollegen gesprochen, ja, noch nicht wirklich, über Kilian Franchini, Mauro Schmidt und Max Walscheid zum Beispiel, das sind seine Teamkollegen. Und dieser Domenico Pozzovivo, auch fast 39 Jahre alt, ist also einer der ältesten, vielleicht auch ein Kandidat, um, vorsichtig gesagt, unter die besten 10 zu kommen. Giovanni Visconti aus der Bardiani CSF-Mannschaft haben wir angesprochen, auch mit 38 Jahren einer der ältesten im Fahrerfeld. Paul Martens müssen wir auch noch dazu nehmen. Insofern ganz besonders, dass Paul Martens mit seinen fast 38 Jahren hier zum letzten Mal an den Start gehen wird, denn der gebürtige Rostocker, er wird ja Ende Juni sein Rad an diesen Nagel hängen, dann ist Schluss mit aktivem Radsport. Und er freut sich auf das, was danach kommt. Wollte ja offiziell letztes Jahr schon aufhören, aber jetzt ist endgültig Schluss für Paul Martens, also seine letzte Grand Tour, sein letzter Giro d'Italia. Ja, wen haben wir da noch? Ilio Kaise zum Beispiel ganz vorne, einer der ältesten, drittältester, glaube ich, beim Giro. Maximiliano Ricciese haben wir dort, Luis Leon Sanchez. Das sind aber alles Rennfahrer, die in der Gesamtwertung definitiv keine Rolle spielen werden. Sie konzentrieren sich dann da und dort auf den einen oder anderen Etappensieg. Bei Luis Leon Sanchez können wir das sicherlich sagen, ist ihnen auch zuzutrauen. Ja, und sonst, Marc, lass uns doch mal über die anderen Schweizer kurz sprechen, sie zumindest mal namentlich erwähnen. Auch über die Sprinter müssen wir noch reden, über Dylan Groenewegen und Caleb Ewan.
Ja, Dylan Groenewegen, der nach seiner Sperre nun auch wieder sein Comeback gefeiert hat oder sein Comeback feiern wird, je nachdem, wann ihr den Podcast gerade hört, hatte sich ja ausgesprochen mit Fabio Jakobsen. Es soll ein gutes Gespräch gewesen sein, so hat man es denn dann vernommen. Und ja, hoffen wir, dass die Geschichte dann jetzt auch irgendwie langsam zu den Akten gelegt werden kann. Inwiefern das mentale Spuren hinterlassen hat bei Dylan Groenewegen, das bleibt noch einmal dahingestellt. Anderer schneller Mann, weil wir auch jetzt eigentlich fast alle deutschen Fahrer genannt haben, Roger Kluge müssen wir einmal nennen, ist Caleb Ewan, der Teamkollege. Und wenn wir bei Lotto Soudal gerade sind, fällt mir noch Thomas Trent ein. Ich habe es immer noch nicht geschafft nachzugucken. Ich hatte mir das irgendwo mal aufgeschrieben im letzten Jahr. Der Weltrekordhalter bei Grand Tours in Sachen Fluchtgruppe. Zumindest mal hatte er im vergangenen Jahr die meisten Fluchtkilometer bei Grand Tours absolviert gehabt und in den letzten, glaube ich, 5 Jahren, so wies es die Statistik aus, war er derjenige, der bei den Grand Tours ganz einfach immer die Nase vorne hatte. Also sehr wahrscheinlich werden wir Thomas de Gente auch nochmal in der einen oder anderen Fluchtgruppe bei diesem Giro d'Italia erleben. Caleb Ewan, um auf ihn zurückzukommen, ja, weiß ich nicht, gehört jetzt wieder zu den besseren Sprintern in diesem Feld. Ne? Also jemand, der dürfte so ein Ilya Viviani ja mal dreimal in der Tasche haben.
Ja, denke ich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Caleb Ewan mit Roger Kluge und seinen anderen Teamkollegen da schon noch die eine oder andere Etappe gewinnt. Durchaus realistisch bei Caleb Ewan. Schnell ist er allemal. Das wird ein Kandidat sein, gerade in den ersten Tagen dieser Rundfahrt. Nicht am Samstag beim Prologzeitfahren, aber dann am Sonntag, Montag, Dienstag, der dort vielleicht sogar die Etappe gewinnt. Mittwoch, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, die 4. Etappe ist gleich so eine kleine Bergankunft. Das wird nichts für ihn werden. Aber der könnte schon mit dem einen oder anderen Sieg nach Hause gehen, ob es reichen wird, um das Maglia Ciclamino, also das Trikot des Punktbesten in Mailand, dann wirklich auch in den Koffer packen zu können, bleibt abzuwarten. Dazu gibt es noch ein paar andere Rennfahrer, so eben auch Peter Sagan zum Beispiel.
Ich denke, wir sollten auch noch mal ganz kurz über die Damen reden, denn das haben wir ja nun auch bei Eurosport und GCN mehr ausgebaut, das Engagement, was den Frauenradsport anbelangt. Viele, viele Rennen, die es auch neu gibt, die es uns dann eben auch einfacher machen, dass wir sie übertragen können, ganz einfach. Jetzt am Rande der Tour de Romandie wurde bekannt, dass es dann ja auch eine Tour de Suisse der Frauen demnächst geben wird. Und tja, bei den Damen in Italien, da tut sich auch so einiges.
Tour de Suisse will ich vielleicht nochmal kurz aufgreifen, weil es ja gerade auch für die Zuschauer von GCN ganz wichtig ist, für die Zuschauer, die zum Beispiel solche Rennen auch über den Player von Eurosport mitverfolgen möchten. 5. und 6. Juni, Frauenfeld, das liegt im deutschsprachigen Bereich der Schweiz. Dort wird also die Tour de Suisse Women ausgetragen. Und die Tour de Suisse, das hat man ja auch vor wenigen Stunden verkündet, wird in diesem Jahr definitiv stattfinden. Also keine Corona-Pause, keine zweite Corona-Pause. Und dieser Giro d'Italia, der Giro d'Italia Donne, ich finde den Namen schon alleine irgendwie klasse, da donnert es richtig rein, das ist eine Rundfahrt. Und die soll nicht nur live übertragen werden, zumindest mal die letzten 30 Minuten. Das Ganze wird man dann auch eben auf Eurosport im Player beziehungsweise über die App von GCN verfolgen können. Im nächsten Jahr wird es da wahrscheinlich noch viel mehr geben. Und das sind super Rundfahrten. Dieser Giro Donne soll vom 2. bis zum 11. Juli stattfinden. Da wird also auch um das Maglia Rosa bei den Frauen gekämpft.
Und die werden dann definitiv den Bergen keinen Schnee mehr haben. Die Herren werden sehr wahrscheinlich schon nochmal das eine oder andere Schneefeld genauer kennenlernen. Die nächsten 3 Wochen werden zeigen, in welche Richtung das wettertechnisch kippt. Die ganz große brüllende Hitze des Südens, die bleibt den Fahrern erspart. In den Süden hat man ausgespart. Es wird also kein Inselhopping geben. Man wird nicht auf Sardinien sein, man wird nicht auf Sizilien sein und man wird auch da den unteren Teil dieses Stiefels dann eben nicht küssen. Dafür ist man verstärkt auch wieder im Norden unterwegs.
Ja, den südlichsten Punkt, da sind wir dann in Foggia. Und ganz im Norden, da gibt es einige schwere Etappen. Wir haben das, glaube ich, zu Beginn dieser Episode gesagt, dass es ja Tradition ist, beim Giro d'Italia in der letzten Woche so viele Berge reinzuballern, dass es einigen Fahrern sicherlich schwindelig wird. Und so wird das auch in diesem Jahr wieder sein. Hoffen wir, dass der Schnee wegbleibt, dass wir da keine Probleme haben. Auch im letzten Jahr gab es ja die Etappe in Norditalien, die dann nicht durch Schnee, aber durch den starken Regen beeinflusst wurde. Da gab es eine Neutralisation, Startverlegung und alles, was dazu gehört, hätte eigentlich die längste Etappe im letzten Jahr sein sollen, dann waren es am Ende noch 125 Kilometer. Ja, vielleicht klappt es ja dieses Jahr ein bisschen besser. Denn Marc, das Wetter in diesem Jahr war doch eigentlich eher bescheiden oder als gut. Insofern kann es ja nur besser werden.
Es soll aber auch Fahrer geben, die da nichts gegen haben. Das haben wir jetzt in einem Interview von Stefan Kühn ja auch gehört. Der fand das mit dem Regen und den kühlen Temperaturen in der Schweiz gar nicht mal so schlecht. Der fand das klasse. Der mag das.
Ja. Das ist, ich glaube auch ein Peter Sagan zum Beispiel kommt mit solchen Situationen ganz gut zurecht. Der eine mag es, der andere eben nicht. Ne? Absolut. Ja. Sag mal, wenn wir jetzt beim Giro sind, werden wir in den nächsten 3 Wochen da ab und zu noch mal was bringen? So eine kleine Zwischenbilanz zum Beispiel?
Wenn du das gerne möchtest, dann können wir das gerne machen. Ich werde mich ja nach Malle vertrollen, nicht als Tourist, aber die nachgeholte Challenge wartet dort, die Trofeo. Und da werden wir dann auch drüber berichten bei Eurosport, die 4 Tage, die 4 Etappen, die dann da ausgefahren werden, weil neben dem Giro d'Italia findet eben auch noch ein bisschen anderer Radsport statt.
Du legst die Beine also nicht hoch in den 3 Wochen.
Nein, um Gottes Willen.
Sehr schön. Nee, aber können wir gerne machen, dass wir irgendwann so vielleicht am ersten Ruhetag, am zweiten Ruhetag mal so eine kleine Bilanz ziehen. Wenn das unsere Hörer vielleicht auch möchten, schreibt uns einfach mal. Wir sind da über die windkante.org Website jederzeit erreichbar. Und da könnt ihr uns dann gerne schreiben, natürlich auch über unsere Facebook-Seite, was ihr da für persönliche Interessen habt. Ob wir die möglicherweise mal während dieser 3-wöchigen Rundfahrt Giro d'Italia oder auch während dieser Mallorca-Challenge mit Marc aufgreifen, oder?
Ganz genau so ist das. Da haben wir gar nichts gegen. Und das soll es dann auch eigentlich im Grunde und Ganzen von dieser 76. Ausgabe der Windkante gewesen sein. Oder hast du noch was auf deinem Herzchen?
Nee, was wollte ich sagen? Wir waren noch bei der Tour Falkenburg. Die haben sich ja vorgenommen, für den Grand Départ der Tour de France 2024/25 zu bewerben. Aber das besprechen wir ein anderes Mal. Insofern darfst du heute das letzte Wort haben, Marc.
Tja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und dann bis zur nächsten Ausgabe. Hier an gleicher Stelle Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Tschüss.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.